Liebe Zuhörer, vielen Dank für die umwerfende Fanpost. Ja, mir geht es wieder gut. Ich lag so richtig auf dem Rücken letzte Woche. Es geht wieder. Seit heute bin ich wieder unter den Lebenden. Ich bin freigetestet worden. Nicht nur freigetestet, sondern auch freigetestet. Und ja, liebe Freunde, passt bitte auf, diese komische Krankheit hat es in sich, ne? Also der Wutschlag, Patare auf dem Rücken. Deswegen letzte Woche nicht dabei, aber diese Woche. Darf ich euch begrüßen zur Jets Football Show mit Butch und Udo, und zwar zur Sendung 62. So. Ganz schön warm heute und es wird noch wärmer. Udo, du sitzt im Unterhemd da. Grüß Gott, mein guter Freund unterm Dach. Es ist wärm.
Ja, das Wärme hier oben. Ich habe neben mir eine Flugzeugkabine angeworfen, die mir ein bisschen Luft zufächelt. In meinem umgedämmten Scheunenbüro dürfen wir jetzt um die 40 Grad haben. Ja, da muss ich ein bisschen mehr trinken, aber das fällt mir ja generell nicht schwer.
Oh, da kommen wir ja dann gleich direkt drauf. Ich habe auch eine kleine Auswahl heute besorgt. So. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben heute wieder einen illustren Stargast und werden den gleich dazu holen, Udo, nicht wahr?
Nachdem ich dich anständig und standesgemäß begrüßt habe,
Hört,
ich
hört.
begrüße wieder zurück nach kurzer, schwerer Krankheit unter uns Klosterschwestern. Ich glaube, es handelte sich um Masturbationssehnsucht. Ist er wieder zurück? Mein kahlgelockter Freund, der am besten gefüllte Feinripp-Tempel von Troisdorf, der feuchte Traum aller Rentnerinnen im Rhein-Sieg-Kreis. Der Amok-Kopulierer, die gut abgehangene Hackfleischfee. Ein Feierbiest, fast auf Augenhöhe mit Keith Richards und nur kurz hinter mir in der Rangliste. Der Spargelstecher mit dem Extraschuss Hollandaise, die Ein-Mann-Heinz-Armee. Ich bin Karl Drogo, er ist meine süße Khaleesi. Hier ist der Stefan Butch Pohl.
Ja, Udo, danke sehr. Mit der Hollandaise fand ich gut. Ja. Jo, Freunde der hervorragenden Sportart American Football. Wir haben einen Gast dabei heute, den wir jetzt tatsächlich mit reinnehmen in das lustige Verzeltchen hier. Wann er gespielt hat, kann er uns gleich noch sagen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, so in den 90ern ging das los. Er wird es gleich umreißen. Und ich sage Hallo. Ich weiß gar nicht wohin, aber das wird er uns gleich sagen. Tom Manns, grüß Gott.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich dabei sein darf. Und wer das mit der Hollandaise gehört hat und dabei sehen würde, was Udo gerade anhat, der ist froh, dass wir das ja irgendwie ohne Bild übertragen und das nur Ton hat.
Ich habe schon gemerkt, dass du ein bisschen unruhig geworden bist auf deinem Sitz hier, aber nun gut, das musst du aushalten jetzt eine Dreiviertelstunde oder ein bisschen länger vielleicht sogar noch. Mal schauen wir mal.
Oha.
Ja, Udo ist leicht bekleidet in einem hervorragend geschnittenen Einteiler. ja, er hat kurz die Muskeln geflext. Hervorragend. Tom, du warst bei den Jets zunächst Spieler. Wann hat es dich zu den Jets verschlagen? Weil du hast vorher, glaube ich, in Hämmern gespielt, ne? So habe ich das im Hinterkopf. Erzähl.
Unter anderem auch da. Also tatsächlich habe ich angefangen 1992 bei den Hämmern Bandits. Das ist so die Geschichte, die der Philipp Westphal ja schon mal erzählt hat,
Ja.
wo ich mit ihm und dem Axel Manns zusammen da halt irgendwie gelandet sind. Wir haben uns das halt angeguckt, waren da in irgendeinem Training, wo man in so einer Halle angefangen hat. Und das Gefühl kennt er vielleicht auch, wenn man zum ersten Mal so eine Ausrüstung da angezogen kriegt, die zwar überhaupt nicht passt, ne, aber irgendwie ist das dann schon ganz cool. Also dieses kurze Gefühl der Unbesiegbarkeit und Unverwundbarkeit,
Und sie
was ich
riecht auch
dann
so gut,
schön.
nicht?
Ja, meistens schon, in dem Fall nicht. Was sich natürlich schnell auflöst, dieses Gefühl der Unverwundbarkeit, nachdem man da zum ersten Mal, wie das damals so war, weggeschmirgelt worden ist. Aber hatten wir drei alle irgendwie großen Spaß, da sind halt hängen geblieben. Und dann habe ich da irgendwie 2 Jahre gespielt oder 3 Jahre.
Übrigens, Axelmanns ist nicht verwandt und nicht verschwägert, ne?
Nicht verwandt, nicht verschwägert, genau. Aber wir haben uns dann ja alle drei viel, viel später in Troisdorf tatsächlich dann wiedergefunden.
Ah, okay.
Zumindest sportlich. Wir waren auch zwischendurch halt die ganze Zeit befreundet. Mhm. Dann bin ich 1995 nach Leverkusen gegangen, zu den Leverkusen Leopard, die es damals noch gab. Kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Den Platz da oben auf dem Birkenberg. Ich glaube, habt ihr auch ein Jahr vorher noch im NRW-Pokal gespielt gegen die Leopards.
Leverkusen Leopards, erinnere ich mich noch an einen einarmigen Center, der einzige, der mir jemals begegnet ist. Und der hatte auf der linken Seite noch einen Armstumpf oder sowas. Und da, ich meine, ich weiß, dass ich meine, da erstmal so ein bisschen komisch rangeht, wenn dann einarmiger vor einem steht. Ich weiß, dass der Typ mir richtig eingeschenkt hat. Ja, da kann ich mich auch dran erinnern. Ne? Ja, sorry für den Einwurf, aber das fiel mir gerade so ein zu Leverkusen Leopards.
Nee, das ist ja super. Der hat dann nämlich nachher wieder angefangen und hat aber dann Receiver gespielt.
Also Udo, da lacht man doch nicht so.
Entschuldige.
Ich meine, gut, es ist jetzt nicht gerade auf der Hand. Es ist doch, jetzt nicht gerade, wie man so schön sagt, auf der Hand liegend, aber das war aber auch bei Leverkusen.
Wir hatten keinen anderen, Scherz. Genau, das war auch bei Leverkusen. Er hat dann irgendwie zwischendurch Pause gemacht und wir hatten halt auch so einen super kleinen Kader und dann tauchte der wieder auf. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und sagt, er wird halt gern wieder spielen, aber halt irgendwie nicht Offensive Line, sondern ne, irgendwie Receiver. Und der war ja von der Statur jetzt auch kein klassischer Offensive Liner. Also ging das halt irgendwie. Das hat natürlich irgendwie alle Defense Backs, gegen die wir da gespielt haben, höchstgradig irritiert. Gerade dann bei Laufspielen hat er wirklich, ne, sowohl mit dem gesunden Arm als auch mit dem Armstumpf, den er hatte, wahllos auf die Defense Backs eingeprügelt, die dann halt auch nicht wussten, ne, kann man sich da jetzt wehren oder muss man es lieber sehr gehen lassen.
Ich war nach dem vierten Kontakt da nicht mehr zurückgehalten. Der hat da ganz gut mit dem Armstumpf hat der so fies zugehauen. Der benutzt wie so einen Rambock irgendwie. Also, unglaublich.
Nee, da konnte er aber auch irgendwie so ganz gut mit umgehen. Also es war irgendwie völlig okay. Und ich glaube, der hat tatsächlich in einem Spiel hat er wirklich mal einen Pass gefangen. Das war echt irgendwie ganz cool.
No. Genau. Jetzt muss ich noch, es dauert zwar jetzt die Einleitung ein bisschen länger, aber Leverkusen Leopards, da war doch dieser alte war das nicht ein englischer Trainer oder war das ein amerikanischer? Steve Bickley oder wie hieß der? War das zu deiner Zeit noch? Hieß der nicht so?
Der Mike Bickley, genau.
Das
war aber dann, glaube ich, auch fast das letzte Jahr und da hat er tatsächlich nicht mehr besonders viel gemacht. Also da gab es ja auch keine Tribüne, keine Bänke, dann kam der immer zum Training mit so einem alten Klappstuhl. Packte sich seinen Klappschuh und hat sich ja nur so eigentlich hingesetzt. Und so das ganze Training haben dann die jüngeren Spieler gemacht. Ach, ja. Der Christian Watzecher, der Roland Kurz, wenn ihr noch jemanden kennt, der auch bei den Kokos dann lange gespielt hat, die haben das Ganze eigentlich geschmissen und der Mike Bickley war dann eigentlich nur so ruhiger Beobachter, würde ich mal sagen, hat so ein bisschen gemanagt. Da habe ich 95 da gespielt und was tatsächlich auch so, dass der Roland Kurz, über den wir dann gerade ja schon kurz gesprochen haben, gesagt haben, hast du nicht mal überlegt, irgendwie ein bisschen höher zu probieren, ne? Und Crocodiles, guck doch mal, ob du da nicht Bock hast. Dann bin ich tatsächlich eben auch mit dem Christian zusammen, sind wir dann da zu den Trials gegangen und sind da halt irgendwie tatsächlich untergekommen. Und dann habe ich halt 2 Jahre in Köln halt gespielt bei den Krokos. Mhm. Und dann war das eben in dem zweiten Jahr die Geschichte, das war dann 97, als die Jets zurückgezogen hatten, keine Mannschaft gestellt haben. Und da kam dann halt das Auto voll mit diesen wunderbaren Leuten nach Köln gefahren. Also die beiden Wolf-Brüder, Percy, Nico und der Matthias Hinzmann, glaube ich, waren es. Und das war irgendwie auch ganz, ganz nett und ganz lustig. Dann hatten wir irgendwie kurz danach halt Trainingslager irgendwie an der Ostsee und mussten halt alle irgendwie mit den Autos da hochfahren. Und dann kamen die halt an und stiegen irgendwie alle aus diesem Auto aus und waren von Kopf bis Fuß in der kompletten Fanware der Crocodiles in der aktuellen Kollektion ausgestattet. Bunte Mütze, T-Shirt, Jacke, alles, was es so gab. Und trotteten da halt irgendwie ganz, ganz stolz ran. Aber es war ja echt eine total nette Clique und echt coole Jungs. Und da war ja irgendwann klar, dass die nach dem einen Jahr dann wieder zurückgehen würden, um dann da in Troisdorf den Neuaufbau eben mit anzugehen. Und mir hat es dann damals eben auch gereicht, nach den 2 Jahren in der ersten Liga. Und habe gesagt, das ist ja ganz cool, dann gehe ich mit. Zumal dann eben auch Philipp erzählte, ich meine, er wäre von Erik angesprochen worden, ob er nicht nach Troisdorf kommen wollte. Axel war dabei und dann hat gesagt, das ist ja wie so ein ganz gutes und nettes Paket. Und dann bin ich da mit aufgeschlagen. Und ich glaube, das erste Training war dann da an Burg Wissem auf dieser, die haben wir so genannt, Hundekotwiese.
Hundekotwiese, genau.
Dieser öffentliche Park, irgendwie Betonhacht, jede Menge große Schlaglöcher und tatsächlich ganz viel Hundekot, zwischen dem man sich da irgendwie bewegen durfte. Wir hatten keine Pylonen, wir haben uns dann um die Hundekothaufen rumbewegt. Genau, und haben dann da angefangen, das eben wieder mit aufzubauen in der Oberliga, dann in dem ersten Jahr 98. Und dann hat mir das halt offensichtlich so gut gefallen, dass ich ein bisschen länger geblieben bin, nämlich bis ans Ende meiner sportlichen Tage zumindest.
Das war dann wann? Machen wir einen Riesensprung und dann reden wir über das, was dazwischen war.
Also ich habe tatsächlich dann, das Aufhören als Spieler war so ein schleichender Prozess, würde ich mal sagen. Das ging dann so ins Coaching über und habe dann irgendwie die letzten Jahre, war ich ja auch Defense-Coordinator bis einschließlich 2012 müsste das gewesen sein.
Oh, doch so lange.
Genau,
ja. Hätte ich gar nicht...
Doch, das waren schon ein paar Jahre. Ich kann mich
da ja, das war mir klar, aber man hat jetzt oft doch gar keine konkrete Vorstellung. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwie, weiß ich, 5, 6, 8, irgendwie so, aber ja, okay.
Ja, ist ja auch schon wieder 10 Jahre her, ne? Auch long time.
Ja, Wahnsinn, wo die Zeit bleibt. Du warst auch mit dabei beim Veteranenspielen, ne?
Ja, genau. Das war dann in der Tat das letzte Mal irgendwie die Ausrüstung angehabt. Und das war ja auch ein super cooles Event, fand ich. Ne? Also auch alleine diese Trainingswochen vorher fand ich halt super cool, wie viel einzelne Leute da allein aufgeschlagen sind. Ne? Und als wir dann in Bonn ankamen und irgendwie PD aus Tschechien ankam, ne? Michi aus der Schweiz und so, das war halt echt irgendwie was Besonderes. Ne? Und die große Wiedersehensfreude und so. Und dieses Spiel dann irgendwie noch gewonnen war, irgendwie echt ganz cool.
Willst du heute nochmal ein Feld betreten, Tom?
Auf keinen Fall. Wann war das? Vor 5 Jahren, als Butch du das nochmal anleiern wolltest? Dann habe ich, glaube ich, irgendwie so ganz, ganz fröhlich geschrien, super, ich bin dabei. Und als es dann abgesagt wurde, habe ich echt gedacht, boah, echt Glück gehabt. Das wäre ja mal überhaupt nicht mehr gut gegangen.
Ich glaube, das war so gut. Wann war es? 2013, ne, Udo?
Du weißt es, glaube ich. 2013, 2014. Ich glaube, es war 2013. Du hast vollkommen recht, 2013. Ja. 2014 haben die Prospects gegründet, ja.
Naja, genau. Das ging ja dann lückenlos, richtig. Ja. Ich glaube, das war da gerade gut und genau die sich da noch ein bisschen bewegen konnten, sind noch rausgekommen und waren ja 50 Spieler und ganz toll. Und ja, das war so gut, wie es war. Und wir wiederholen das einfach nicht nochmal. Ne? die jüngeren Recken können das gerne auf die Beine stellen, aber ich glaube, dass so der Haufen, der da war, logischerweise, ne, das war so gut und wird dann nicht mehr so gelingen auch natürlich. Ne, dieses
Ganze. Besser kann man die Karriere ja auch nicht zum 18. Mal irgendwie beenden. Ne? Dann nochmal irgendwie in so einem Derby mit den ganzen alten Recken dabei und dann noch gewonnen. Also, dann muss man halt auch mal gut sein lassen.
Genau, ja. Ja, da noch mal kurz drauf einzugehen, dann auch die Schiedsrichter. Der Heinz, der war so lustig und froh beim Coin-Toss, Witzchen gemacht und immer zwischendurch mal Witzchen gemacht und die Gundi und das war einfach so richtig rund. Ne? Auch denken wir auch, dass die Bonner da unheimlich viel Spaß hatten. Ja, genau.
Ab Gundi, hast du mitbekommen? Sie ist jetzt auch im Vorstand AFC NRW Dingelskirchen, hat sie jetzt auch eine Aufgabe, habe heute ein Foto an mir vorbeifliegen sehen.
Ja, habe ich auch irgendwie vorbeifliegen sehen, richtig, ne? Sie ist irgendwie im Vorstand vom...
Weißt du, was am Sonntag ist, Butsch?
Am Sonntag? Ruhetag.
Auch? Der jetzt sich der Red Panther Killer Tag zum 34. Mal.
Ah, Udo, was machen wir denn? Wir müssen uns sehen. Ne?
Da müssen wir irgendwie nochmal
der 19.6.
Bittermännchen mit dem Daumen den Verschluss nach innen drücken und uns dann das Fass Bier irgendwie inhalieren, wie damals.
Über die Rübe kippen, ja. Ja, tatsächlich, 19.6., liebe Freunde. Ne? Udo und mein Lieblingsspiel aller Zeiten.
Also nächstes Jahr wird es 35 Jahre, Butsch, da müssen wir irgendwie noch einen Revival machen. Damit da treffen wir uns irgendwo da neben dem Schirmanbau und tanzen auf der Wiese. Und vor allem den Red Panther Killer Day.
Da denken wir uns was aus. Genau, ja.
Da spielt ihr nochmal gegen die Panther. Das ist doch
eine super Idee. Ich würde gerne mal jetzt ganz schnell aufs Aktuelle kommen. Passt gerade so gut, wo wir gerade von diesem Veteranenspiel geredet haben in Bonn gegen die Gamecocks. Ja, Samstag spielt die erste Mannschaft in Bonn. Und wir haben das Mega-Derby Teil 2 dieses Jahr, das Rückspiel gegen die Bonner.
Ich meine, es ist eine schwierige Saison. Also sind, glaube ich, deutlich hinter unseren Erwartungen. Das Saisonziel war eine Winning Season. Das ist jetzt eigentlich nur noch zu erreichen. Nee, gar nicht mehr zu erreichen. Wir könnten jetzt höchstens noch eine, wie nennt man das denn? Equal Season oder wie nennt man das? Die wäre theoretisch noch drin.
Eine fucking Season.
Eine fucking Season. Also wir haben jetzt einen Indianer, einen kleinen Sieg und fünf Niederlagen.
Apropos einen kleinen, hast du schon einen Schnaps getrunken oder was ist mit dir los?
Nee, noch nicht. Soll ich?
Ja, ich dachte, der kam jetzt so rüber. Soll ich? Ja, mega.
Das ist nicht schön. Aber das Einzige Gute ist, alle, wir sind in keinem Spiel so richtig unter dem Markus. Der Ball kam immer irgendwo schon kurz hinter der zweiten Reihe runter oder in der zweiten Reihe. Mhm. Aber da hat er halt, ich will jetzt auch gar nicht sagen, wenn er daneben gefunden hat. Irgendwann ist er
ja scheißegal.
Und er war auch mehr so bei dem Motto, ach, das ist ja wie beim Punt, also doof, da gehe ich jetzt besser nicht dran und natürlich so ein Kick auf den Freierball. Ganz blödes Ding, das passiert halt manchmal, das ist halt echt doof, aber sowas kann ein ganzes Spiel eigentlich im Grunde umdrehen, ne? Und das war halt dann so. Ne? Ja, dann haben die gepunktet und waren dann auf einmal 10 Punkte vorne und dann kannst du es auch nicht mehr einholen, ne? Und mit verbleibender Spielzeit. Ja, schon wieder scheiße. Ne? Also alle Spiele waren ja mehr oder weniger zu gewinnen. Vielleicht das Spiel in Münster habe ich nicht gesehen. Das war wohl relativ doll. Er wirft. Puh, schwer. Also ich glaube schon, dass wir da gewinnen können, aber das ist ein ganz schweres Spiel.
Ich war heute wiederholt in der Metzgerei in Bonn und da stand er wieder vor der Theke heute, vor 3-4 Stunden. Der Quarterback der Bonner Jets, der Bonner Gamecocks. Ich hatte ja schon mal über die Theke mit ihm geredet und ihm gratuliert zum Hinspielsieg und wir haben dann heute geplaudert und er meinte, ja, Münster wäre also schon sehr, sehr stark. Die haben ja, glaube ich, 16-7 irgendwie sowas in die Richtung verloren.
Waren aber die am knappsten verloren haben, die Gamecocks.
Genau, haben sich da gut bewährt und er meinte, ja, die werden schon klasse. Und
bei den Jets stand er wohl auch das erste Viertel draußen.
Naja.
Ich meine, schon war mir nicht ganz lustig, wie weit ist er genesen, aber hat er gesagt, er will jetzt aufs Feld. Wie er dann aufs Feld gekommen ist, lief dann auch die ganze Chose bei den Bulldogs wieder besser halt. Ne? Der ist halt auch ein guter Quarterback. Ne? Aber der Frederik ist natürlich auch ein deutscher Ausnahme-Quarterback. Also der ist wirklich gut. Ne? Also der gefällt mir sehr
gut. Der ist schon gut, ja. Ja, wir werden sehen.
Habt ihr denn eine Idee, woran es liegt bei den Jets? Also ne, auch wenn man die Spiele knapp verliert, ist ja doch irgendwie in der Anzahl der verlorenen Spiele halt wieder relativ deutlich. Ne? Und da gibt es ja meistens schon irgendwas, wo man sagt, ne, da fehlt so ein Ticken.
Also ich will jetzt natürlich nicht auf dem Team und den Trainern rumhacken, aber die Tabelle lügt ja nicht. Also du wirst, wenn du die Tabelle guckst, siehst du, dass wir relativ viele Punkte gemacht haben. Ich glaube, wir sind auf Platz 2 oder 3. Aber leider haben wir auch ziemlich viele Punkte reinbekommen. Ne? Ich sage, also wie gesagt, ich will mich jetzt aus dem Fenster lehnen, das ist auch unfair halt. Ne? Die mühen es ja schon. Aber wir sind in den Lines, in der Offense-Line kriegen wir viel Druck, in der Defense-Line produzieren wir wenig Druck. So, und ich meine, das ist eine alte Weisheit des Spiels, dass an der Line schon gewonnen oder verloren wird. Das muss ich dir nicht erzählen. Ne? Da habe ich es ein bisschen. Mal gucken, was wir da noch drauflegen können oder wie sich Jungs da noch verbessern können. Aber natürlich, du kennst Football, Tom. Manchmal sind es auch wirklich einfach so Momente, wo das Spiel sich dreht. Also, ich war beim letzten Spiel Stadionsprecher, ich stand unter dem Rasen. Da war es einfach also ein scheiß getippter Ball, den der Receiver nicht fangen kann, den hochtippt. Und der fliegt dahinter dem DB in den vollen Lauf, der wupp durchläuft. Das sind Sachen, die passieren, aber die drehen ein ganzes Spiel auf einmal. Ne?
Ja, das ist dann der Ticken zu viel. Und ich hätte ja auch gehört, er hatte ganz gut Aderlassen, auch mit den Offense-Linern Richtung Köln und so. Ne? Fehlt ja, dann halt irgendwie schon an Qualität dann irgendwann. Ne?
Unbestritten, aber das Karussell hat sich natürlich auch überall gedreht. Also ich habe es schon in dem Podcast jetzt 20 Mal erzählt. Die Crocodiles hatten, glaube ich, dieses Jahr 6 Mann vom letzten Starter-Team drin. Die haben sich natürlich überall in unteren Ligen halt dann bedient. Also da haben nicht nur die Jets geblutet, sondern auch viele andere Teams. Und dieses Karussell hat überall stattgefunden. Also die Jets sind nicht die einzigen halt. Die Regionalliga dieses Jahr ist mit Sicherheit auch nicht so stark wie die Regionalliga der letzten Jahre oder der vor Corona-Jahre.
Schön. Was, ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber...
Yippie, ja. Das sind einfach Fakten. Ich habe vor der Saison gesagt, das ist eine Wundertüten-Saison. Eigentlich weißt du gar nicht, wie stark irgendjemand ist. Ne? Und gut, bei den Jets haben wir jetzt die erste und zweite Mannschaft zusammengelegt. Auch das ist ein Ding, das muss jetzt mal zusammenwachsen. Das ist so. Das sind natürlich ein paar Jungs, die haben das Level, ein paar Jungs, die haben das Level. Man trifft sie auf dem Level. Ne? Wird schon werden. trotzdem gibt es genug Jungs in Troisdorf, die Football spielen wollen, die das auch athletisch drauf haben, aber die muss halt noch, ja, die müssen einfach noch was zulegen. Ne? Mhm. Und wie immer, die anderen sind auch nicht doof. Also die Gamecocks wirklich, die haben, da stand ich oben auf der Tribüne und habe gesehen, die wissen genau, wo sie hinspielen. Ne? Die sind gut gecoacht, die haben uns analysiert und die nutzen das halt aus. Tja, das ist halt, ne?
Ja, also liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt, kommt raus und cheert für die Jets am Samstag 16 Uhr im Pennenfeld-Stadion. Kommen wir mal kurz und dann kommen wir vielleicht zurück zum Tom auf die U19. Die haben wir nämlich letzte Woche geschlabbert, oder ihr habt die geschlabbert. Die haben natürlich gespielt und zwar beim großen Liga-Favoriten und bisherigen ungeschlagenen Team der U19. Die Paderborn Dolphins waren der Gastgeber. Und gut, die Jets hatten jetzt nicht optimal trainieren können. Die Junior Jets, da fehlten auch ein paar Spieler. 3 sind in Amerika auf College-Tour. Die sind jetzt mittlerweile wieder da. Die fehlten und viele andere mehr. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Junior Jets haben in Paderborn mit 14-13 gewonnen. Einen richtigen Krimi wieder. Also da haben wir einige Spiele dieses Jahr, nicht nur bei der ersten. Da geht es also auch ganz schön knapp zur Sache. Und ja, die Punkte sind dann mitgenommen worden nach Troisdorf. Ne? Also was ich so mitbekommen habe, ist dann doch die Stimmung dadurch auch unheimlich, gestiegen. Aber da war so ein bisschen dicke Luft. Aufgrund Trainingsbeteiligung und so weiter. Und wenn man so einen Sieg natürlich nach Hause nimmt, kann das durchaus was bewirken. Ne? Das hoffen jetzt alle. Ich denke mal, dass das wird auch so funktionieren. Auf jeden Fall hat man den Tabellenführer besiegt, wenn auch nur mit einem Pünktchen. Das gibt dann auf jeden Fall Anlass zur großen Hoffnung, dass das Ziel, nämlich der erste Platz, erreicht wird. Ja. Udo, du hast noch mehr Termine oder sollen wir gerade mal einen Break machen, kommen zurück zum Tom, was er so alles erlebt hat?
Der muss ein bisschen stillhalten, weil ich brauche gleich eine Trinkpause, halt. Da muss ich in die Ohren gehen. Da muss ich ja kurz von meinen kurzen berichten, weil wir haben auch am Wochenende gespielt, so mit der U10 wie auch mit der U13.
Dann mach das doch, dann hole ich mir in der Zeit ein Bier.
Ich hatte einen langen Sonntag. Ich habe zuerst mit der U13 gespielt. Wir sind bei den Krokus angetreten, das ist dann natürlich für uns das dickste Brett. Die sind letztes Jahr Meister geworden und spielen auch schon seit, keine Ahnung wie lange, in 9er Football. Wir haben ja erst gerade damit angefangen. Ja, nachdem wir bei den Falcons schon ein Desaster erlebt haben, habe ich gedacht, jetzt geht's bei den Crocodiles natürlich auch richtig rund. Da spielt ja der Sohn vom Gadam Gahi Quarterback, der wirklich für einen 12 Jahre alten Quarterback fantastisch Quarterback spielt. Ja, kurz Rede, langer Sinn. Wir sind da hingefahren und
Udo, ich hatte vor dem kurz unterbrechen. Der ist doch noch gar keine 12.
Nein.
Der ist aus der Jugend, der ist doch höchstens 11. Das ist ja noch bemerkenswerter, oder nicht?
Ist das zweite Jahr in der U13. Eigentlich müsste dann 12 sein. Ne? Hat letztes Jahr schon U13 gespielt. Der war letztes Jahr schon letztes Champion Mal. Bei den,
ist bei den U13. Ist ja 10 raus. Ja gut. Sorry.
Also irgendwie darum halt. Aber er hat eine fantastische Technik, der spielt wie ein Großer. Ne? Also der setzt die Füße halt, der hat einen perfekten Arm. Er ist, wenn man irgendeinen Minuspunkt finden will, der ist ein bisschen anders, der ist ein bisschen klein, aber ist trotzdem super schnell und hat einen riesen Arm. Ne? Also der bedient seinen Receiver, wirklich klasse. Ne? Naja, ich hatte vor dem Spiel ausgegeben, dass wir jetzt auf der Leiter des Erfolges erstmal die untersten Sprossen klimmen müssen. Ich hätte ausgegeben, ich möchte jetzt einen First Down haben, ich möchte ein paar Pass Completions haben und ich möchte in der Defense immer stoppen. Das hat alles funktioniert. Also, wir haben zwar mit, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube 52-0 verloren, ja. Aber wir haben das geschafft, 2 First Downs zu produzieren. Wir hatten mehrere Completions und wir konnten sie, ich glaube, einmal mit der Defense vom Feld schicken. Also, das ist eine große Verbesserung zum ersten Game Day gewesen. Die Stimmung war bei uns deswegen auch richtig gut. Also die U13 hat sich tierisch gefreut über den Tag, hatten Spaß. Leider hatten wir eine Verletzung im ersten Spielzug. Unglaublich, ne? Im ersten Spielzug, der Finn, der dieses Jahr schon mal schwer verletzt war, ein Außenband gerissen habe, ist als D-Line um die Ecke gekommen. Ja, der Spielzug über die andere Seite, wie es schon mal so ist, der läuft aus und kriegt dann doch noch einen Schubs von dem O-Liner und fällt ganz bescheuert, dass er sich ja die Speiche und das Handgelenk gebrochen hat. Gute Besserung finden, doof gelaufen, aber ich habe ja immer gesagt, spielt bis zum Abpfiff, ne? Blöd, ne? Aber naja, ist halt passiert. Ja, danach ging es dann für meine U10 nach Mönchengladbach. zum Turnier. Wir spielen immer zwei Spiele in der Turnierform. Wir hatten das erste Spiel gegen das Mönchengladbach-Wolfsberg. Also ich kam da an und kam genauso an, dass ich gerade noch die Besprechung vom Spiel mit den Whiteheads und den anderen Headcoaches mitmachen konnte. Und da sagte der Headcoach von Mönchengladbach, ey, wir haben echt Probleme, ne? Wir haben wegen der blöden Seuche hier 4 Ausfälle. Wir sind nur noch 8 Mann. War das erste Spiel, was wir gespielt haben. Ich sage, okay. Ich setze auch alle meine Leute ein und wir gucken, was wir irgendwie so nett wie möglich halten. Ne?
Ihr wart wie viel?
Wir waren über 20. Puh. Bin auch ganz gut besetzt mit der U10. Mhm. Ich habe dann angefangen zu spielen und die haben sich wirklich gewehrt. Also die haben uns auch die mussten von uns, wir haben mit der Offense angefangen, wir haben gescored. Aber dann haben die auch zurückgeschlagen und haben auch gescored. Habe ich gedacht, die wehren sich aber halt. Ne? Aber dann ging denen natürlich die Kraft halt weg. Ne? Die waren halt nur zu 8, konnten kaum durchwechseln und es war am Sonntag ja auch schon wirklich heiß. Also da kam die Sonne raus dann. Wir haben dann ungewöhnlicherweise für die U10 spät gespielt, um 15 Uhr. Genau zum Hitzepool, da wurde es wirklich warm. Ne? Also sie haben sich tapfer gewehrt. Wir haben das Spiel am Ende dann mit 45-6 gewonnen. Also relativ deutlich, obwohl ich es nicht aufs Punkten angelegt habe. Aber die konnten einfach nicht mehr. Aber die waren auch so tapfer und haben das zweite Spiel auch noch gespielt und haben das auch durchgehalten gegen Schiefbahn. Also Respekt an Mönchengladbach, tolle Leistung da durchzuhalten. Mhm. Das zweite Spiel war dann das Spannendere gegen die Crocodiles, wo ich heute sage, das ist auf Augenhöhe gewesen, aber da fehlt auch uns einfach das Quäntchen Glück. Ich bin zweimal mit der Offense über das ganze Feld marschiert und dann bin zweimal wirklich einen Meter vor der Endzone, wurden wir getackelt halt im vierten Versuch und kam nicht in die Endzone rein. Und einen First Down konnten wir, glaube ich, mit 10 Zentimetern nicht machen. Das Spiel ging leider 19-6 verloren. Das hätte man auch gewinnen können, wenn uns denn das Scoring gelungen wäre, wäre es ganz, ganz knapp geworden. Wer weiß, wer dann gewonnen hätte. Aber auch Respekt an die Crocodiles, auch da muss ich sagen, an dem Tag waren die in den Details am Ende einfach zwingender. Das ist dann halt, auch so muss man einfach anerkennen, die waren dann schon, das war gerecht, dass sie gewonnen haben, aber ein bisschen Glück hätte ich das auch gewinnen können, oder wir das gewinnen können.
Ich denke mal, du bist bei der U10 Offense-Koordinator, Udo, und ja. Mit auf dem Feld, ne? Das ist
richtig,
bei dem Fünfer-Tackle so, dass der Offensmann da Trainer einfach hinter der Offense stehen bleiben kann, weil in seltensten Fällen, hat alles schon gegeben, aber in seltensten Fällen laufen die ja nach vorne und nicht nach hinten. nenn doch mal einen Spielzug der Kleinen. Wie sagst du das an? Sagst du, pass auf, du läufst nach links, du läufst nach rechts, oder hat das schon so richtig Englisch und überhaupt?
Nein, ich zeige einfach den Spielzug auf dem Papier hoch und sage, das machen wir jetzt.
Okay.
Du stehst da, du stehst da, du stehst da, du stehst da, und dann machen die das. Ne? Ja. Also sie kennen also so einen Jet Sweep, können sie schon was mit anfangen halt, oder mit einem Reverse. Aber im Grunde genommen zeige ich immer vor dem Spielzug, wer wo steht. Und dann machen sie das schon ganz gut. Und auch da ist es wie letztes Jahr, die Game Days werfen die meisten nach vorne. Ne? Also wir haben jetzt schon am zweiten Game Day eine riesen Entwicklung gehabt. Also ich konnte solche einen Jet Sweep vor oder einen Reverse, konnte ich vor 4 Wochen noch nicht spielen. Das hat einfach nicht funktioniert. Jetzt funktioniert es schon. Ne? Also Kinder, es ist ein Ameisenhaufen und es kostet auch manchmal ganz viel Nerven, aber Kinder können auch wirklich fantastisch fokussieren. Ne?
Also was ja, vor allen Dingen glaube ich, ne, wenn du denen ja so optisch was zeigst mit den Spielzügen, das hilft denen ja. Ne? Mein Sohn ist ja jetzt 8, der hat sich mal im Hockey versucht und dann machen das irgendwie dann auch in der Altersklasse irgendwelche Jungen, die selber spielen, versuchen die dann zu trainieren und die blurken die dann halt an und sagen, ne, lauf nach vorne, dann gucken alle den Trainer an, ne, und laufen halt in ihre Blickrichtung, nämlich aus ihrer Sicht nach vorne. Ne? Und das kriegst ja. Das muss ja total komplex erklären, ne? Oder du hättest ihn halt wirklich so Papier vor die Nase, wo der Spielzug halt aufgemalt ist. Das funktioniert im Zweifel halt echt besser.
Das Optische, also Riesenpunkt. Also ich habe jetzt, ich habe irgendwie jetzt nochmal abends ein paar Footballfilme geguckt und habe mir nochmal diesen Film angeschaut. Erinnert ihr euch denn mit dieser Marshall?
Achso, ich dachte Little Giants, die haben doch auch hier so eine Kindertruppe.
Ich weiß gar nicht genau, wie der Film heißt, wie am Marsch. Auf jeden Fall, wo der Flieger abstürzt, das College-Team ist platt und die müssen neu aufbauen. Haben eine schwache O-Line und installieren deswegen den Option, wie wir den auch gespielt haben, früher, den wir. Und da kam ich dann nachts im Bett drauf. So, das spiele ich jetzt einfach mal mit der U10, weil Richtungswechsel oder so, die sind da auch immer ganz gut. Und hab da den Erik gebeten. Hör mal, du warst doch der alte Wir, komm doch mal rüber zu U10 und installier das mal. Ich musste bei dem Training bei der U13 aber kurzfristig einspringen. Ich habe den Erik also allein da mein Ameisenhof zum Fraß vorgeworfen. Und der Erik kommt dann immer mir entgegen. Und ich sage, und wie war's? Also, ich habe ja keinen Vergleich, aber irgendwie, das ist also, er war so völlig fassungslos. Ne? Ich sage, ja, Erik, das ist Krabbelgruppe. Ne? Und ja, aber dein Running Back, das ist kein Running Back. Ich sage, doch, das ist ein Running Back, der macht das auch gut. Der ist nur einfach unsicher, wenn er was Neues lernt. Ne? Das ist auch so, wenn die was Neues lernen, sind die da verunsichert, dann laufen die auch überall hin und nicht da, wo sie hin sollen. Aber ich habe jetzt gestern, Butch, mir mal eine halbe Stunde Zeit genommen im Training, habe diesen Leader installiert und du glaubst es nicht, der Marlon hat diesen Unterarm-Pitch nach einer Stunde drauf gehabt. Ne?
Ja, das ist grandios, das ist A und O beim
Der macht das ja. Wie der Mahomes jetzt. Ne? Ich habe gesagt, pass mal auf, Marlon, du musst das verkaufen. Du musst aussehen, als hast du den Ball, also du rollst jetzt in Richtung Defense und musst mich angucken. Guck nicht rüber zu deinem Running Back. Und wenn der Verteidiger kommt, dann pitchst du rüber halt. Der muss gucken, dass er vielleicht in der Höhe ist, dann pitchst du da blind rüber halt. Ne?
Genau. Ja.
Eine Stunde vollkommenes Chaos und am Ende, der konnte das. Also ich bin da jedes Mal fasziniert, wenn man sich dann wirklich mal so eine Stunde lang mit denen intensiv beschäftigt, was die dann auch lernen können in relativ kurzer Zeit. Ne?
Ja, das haben wir. Also ich hab das, ja,
das mögen sie bis nächste Woche wieder vergessen haben, aber gestern.
Natürlich.
Aber ganz ehrlich, Udo, ich würde sagen, da hat der Erik damals irgendwie länger gebraucht, das bei uns zu installieren. Haben wir mehr als eine Stunde gebraucht, alle zusammen.
Ja, es ist natürlich im Fünfer-Tackle, das ist eine ganz andere Welt. Also du hast ja im Grunde genommen, wenn du einmal durch den ersten Level durch bist, hast du ja sofort Open-Field-Situation.
Ja.
Deswegen sind diese ganzen Geschichten, die mit Richtungswechsel zu tun haben, total effektiv, in Reverse oder in Jet-Sweep oder sowas. Weil die sind natürlich auch jung und reagieren erstmal alle da, wo sie den Ball das erste Mal sehen. Und wenn der Flow auf einmal in die Richtung geht, dann sind die alle ausgetanzt. Ne? Das ist zwar risikoreich, beim Pitch kann der Ball natürlich weg sein, klar. Und das wird auch oft genug passieren. Aber wenn der durchkommt, ne, dann ist der weg, weil alle anderen rennen zu dem Quarterback runter. Ne?
Was hast du denn dann? Zwei Offense-Liner, Quarterback, Running Back, Receiver bei fünf? Oder wie ist das?
Du bist relativ frei in der Aufstellung. Halt. Also du musst eigentlich wirklich nur einen auf die Line stellen. Kannst auch vier auf die Line stellen. Ne? Also unser Defense-Koordinator bei der U10, der Marco Huth, der spielt schon relativ kreativ, der spielt sogar schon Zone. Das macht aber eigentlich sonst kein Mensch. Eigentlich stellst du da die Defense gegenüber den Offenspielern auf. Weißt du, also du stellst einfach, da stehen drei Receiver, den stellst du drei gegenüber, einer steht gegenüber vom Center und dann hast du noch wie ein Spy für den Quarterback. So ist es dann halt eigentlich. Ne? Und wie gesagt, die sind natürlich alle total heiß auf den Ball. Ne? Und wenn der Ball auf einmal die Richtung wechselt, dann, was war das denn? Ne? Ist der halt weg. Ne? Die Crocodiles haben auch einen Reverse gespielt. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das Absicht war. Da hat der Quarterback einen Ball genommen und hält den Ball dann raus und guckte dann so verwirrt, dass wir alle gedacht haben, ach, da hat der Running Back verpennt, den Ball zu übernehmen. Und dann kam von außen ein Receiver, der den Ball halt aufgenommen hat. Ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das so einstudiert war oder ob das wirklich ein Fehler war, halt, aber es war total effektiv, weil alle die wieder total verwirrt waren, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Da ist ja keiner, der den Ball nimmt. Was ist denn jetzt los? Und der Quarterback, der geht auch nicht selber. Das ist halt bei so jungen Spielern, wenn die das noch nie gesehen haben, dann wissen die, dann stellen die eigentlich alles ein und gucken erstmal, was passiert denn jetzt? Das war grandios, ne?
Mach doch mal den Spielzug, Udo, wo der Quarterback den Ball zum Center kriegt und dann sagt, hey, schieß dich, der Ball ist platt und dann so unauffällig am Center vorbeigeht und an der Defense und dann noch einmal losrennt. Das gibt's auch.
Wir hatten tatsächlich genauso eine Situation am Game Day. Du weißt ja, wenn der Snap nicht klappt und der Ball kommt auf den Boden, wird abgepfiffen. Aber dann fummelt er halt bei der Ballübergabe zum Running Back. Und dann ist der Ball live. Unser Running Back war auch schlau genug, den Ball wieder aufzunehmen, aber blieb dann stehen. Er dachte, das wäre vorbei, ne?
Ja.
Ich brüllte mir die Schnurz. Ich renn. Die Schiedsrichter pfiffen auch nicht ab, ne? Weil er stand da und war absolut aktionsbereit. Es war auch keine Gefahr. Aber er blieb einfach stehen und guckte mich an. Ich sag, lauf! Ich sag, du sollst laufen, lauf! Er blieb stehen, ne?
Ja.
Und dann irgendwann, es reagiert aber übrigens auch kein Defense-Spieler da drauf. Ne? Und irgendwann pfiffen die Schiedsrichter dann nach 5, 6, 7 Sekunden pfiffen sie einfach ab. Ne? Weil
aus Mitleid.
Ja. Genau, es tat sich auf dem ganzen Spielfeld nichts mehr. Ne? Das war schon sehr lustig.
Ja, mach dir mal Gedanken, warum keiner auf dich hört. Ne?
Ja, vielleicht haben die nur abgepfiffen, weil sie dachten, wenn man jetzt nicht abpfeifen, kriegt er so einen Herzinfarkt.
Wahrscheinlich. Ich hatte wahrscheinlich schon wieder eine. Sah schon wieder aus wie Wurst in Uli und hatte eine rote Birne.
Ja, so machen wir das Jets Roundup. Erste warme U19, weiß ich gar nicht, wie es weitergeht, aber macht euch schlau, Leute. U16 hast du was recherchiert noch vor der Sendung, Udo.
Genau.
Wir spielen in Köln.
Die spielen auch in, das ist auch, die spielen in Köln. Genau. Relativ spät für Jugendfußball, 15 Uhr in Böcklemünd, in der, wie heißt die, BSA Böcklemünd, ja, Bussportanlage. Sportanlage. Mhm. Genau, da wo die Cockus eigentlich meistens spielen, wenn sie nicht im Südstall oder sonst wo zugegen gegangen sind. Ja, spielen gegen die Crocodiles um 15 Uhr. Ich sehe, das hatten wir erwähnt, Butsch, ne?
Ja.
Ja, die U16 ist, wenn ich mich richtig im Bilde sind, sind die Tabellen Dritter jetzt. Die Crocodiles sind sogar Tabellenletzter mit zwei Niederlagen, glaube ich. Und die U16 hat jetzt zwei Siege und eine Niederlage. Ich weiß gar nicht, wer denn da dann Tabellenführer ist, aber so sieht es im Moment halt aus.
Ja.
Jetzt könnten sie sich da wieder nach vorne spielen, wenn sie. Das Hinspiel haben sie relativ deutlich zu Hause gegen die Crocodiles gewonnen mit 20-0. Ich glaube, das war das erste Spiel der Saison. Ja, ja, da bin ich gespannt, wie es ausgeht. Die Crocodiles sind auf jeden Fall da unter ihrem Anspruch. Ja. Und die Jets als Titelverteidiger, ja, haben was zu verteidigen. Mhm. Auf geht's, Jets.
Ja. Ja, so, jetzt kommen wir mal zum Tom. Tom, du warst die meiste Zeit deiner Karriere Defense Back.
Das ist wo ist es? Richtig, ne?
Ich glaube, da brauche ich was zu trinken. Bin gleich wieder da.
Ja, tschö, Dicker.
Hat er nicht vorhin gesagt, er bringt zu trinken weg und jetzt sagt er, er holt welches, aber egal.
Ja, ja, kann ich kurz erläutern, liebe Zuhörer. Udo geht jetzt nicht nur Bier holen, er verriet uns vor der Sendung, dass er dann auch mal eine Ladung Altbier wegbringen wird, unauffällig im Zuge der Bierholung. So, wissen wir das auch. So, Tom, Defense Back, eher Cornerback als Safety, ne? War doch so. Oder?
Klassische Karriere, ne? Man fängt an, wenn man noch schnell genug ist, auf Cornerback, ja, und arbeitet sich dann langsam auf Safety zurück. So war das dann bei mir halt auch. Ne? Wenn so die Jungen schnellen kommen und man an Erfahrung gewinnt und an körperlichen Fähigkeiten verliert, rutscht man so nach hinten durch, genau.
Mir fällt gerade auf, bei mir war das auch so. Richtig.
Ja, sie war nicht. Hast du nicht Safety gespielt, als ich Cornerback gespielt habe? Wird das nicht irgendwie so gewesen sein? Du hast es auch noch gespielt, ne?
Kann das sein, dass man noch ein Jahr oder so zusammen gespielt hat.
Ja, ich glaube, ja.
Da war ich 74 und du kamst dann eben von Köln. Genau. Wir waren dann auch natürlich auf dem gleichen Leistungsniveau, ne? Du als Bundesligaspieler und ich dann als kurz vor der Rente. Nein. Ich glaube, ein Jahr haben wir noch zusammen gespielt, irgendwie Anfang 2000.
Mein Jahr, ne?
Ja. Irgendwie so jetzt. Ja, dann warst du aber auch, zum Schluss warst du auch Running Back, ne? Hast du noch ein Jahr Running Back gespielt? Wieso? Wie war das?
Ja, echt, also ich habe auf jeden Fall am Anfang in Trostorp Running Back gespielt.
Ach,
als ich aus Köln rüberkam, also es war so wie Matthias, hat er irgendwie Cornerback und Quarterback irgendwie so am Anfang gespielt. Und dann habe ich halt, da habe ich glaube ich tatsächlich Safety im ersten Jahr gespielt und parallel Running Back. Da hatten wir halt der Jürgen Frechen, der nachher dann irgendwie auch gecoacht hat, war Fullback. Und mit dem Frank Heim, mit dem Percy, habe ich mich halt auf Halfback abgewechselt.
Ach,
und dann reicht es ja, wenn man ernsthaft Offense spielt, muss ich ja gestehen, ne, als alter Defender, dann ist man da ja doch irgendwie so ein bisschen platt. Und dann war das zumindest in der vierten Liga ganz angenehm, sich auf Safety dann da so hinten reinzustellen und mal zu gucken, was da vor einem passiert. Aber das war tatsächlich diese Running-Back-Geschichte, Udo, wo du gerade mit dem Wir erzähltest, so eine der lustigen Geschichten mit Percy, da gab es ja auch viele. Weil in der Tat der Erik immer sehr viel dazu erklärt hat, wie das alles gefällig zu funktionieren hatte und. Und dann hatten wir halt immer rumgewitzelt, da gab es ja immer diese Werbung, ne? Snickers, wenn es mal wieder länger dauert und so. Ne? Und dann haben wir uns das wunderbar über Tage und Wochen ausgemalt, dass wir doch zum Training dann beide so einen Snicker mitbringen. Und wenn Erik dann anfängt zu erzählen, dann essen wir dann diesen Snicker. Das Doofe war, das war halt im Hochsommer. Wir hatten dann da am Angerstall irgendwie knappe 30 Grad abends. Und dann gesagt, hey, wo stecken wir jetzt diese Snickers hin? Packen wir unten in die Socken rein. Und haben dann die ganze Zeit drauf gelauert, dass Erik dann zu einer Standpauke ansetzt. Und das hat aber gedauert und gedauert. Und irgendwie nach über einer Stunde Training war es dann soweit. Wir sind irgendwie diesen Option gelaufen, standen dann da irgendwo und dann kam Erik und hat uns dann alles erklärt. Gesagt, jetzt ist der Moment und haben dann versucht, dann mit Handschuhen und so das Snickers aus der Socke zu ziehen. War natürlich völlig aufgeweicht und stand dann da, haben uns belacht und dieses Snickers in den Mund geschoben. Und der Erik hat uns halt völlig fassungslos angeguckt, was wir da für einen Wahnsinn machen. Kein anderer hat es verstanden. Wir hatten dann halt nachher den Mund total verklebt bei diesen Temperaturen, nichts zu trinken da. Mussten uns da durchkämpfen und wer den Erik kennt, na, hart aber herzlich, der hatte ja damals noch einen gewissen Hang zur körperlichen Bestrafung. Also mussten wir dann irgendwie nach dem Training uns dann noch mit Umkehrsprints und ähnlichen Dingen da gütig tun und Reue zeigen. Aber das war halt echt irgendwie ganz lustig, zumindest für Percy und mich.
Was war denn so ein Highlight in deiner Karriere, die du erwähnen kannst? Was war denn so besonders schön und besonders?
Was halt in Köln tatsächlich, muss man sagen, Highlight war im zweiten Jahr, standen wir halt im German Bowl in Hamburg gegen die Braunschweig Lions damals, hatten im Halbfinale die Blue Devils halt irgendwie überraschend rausgekegelt. Und das war natürlich echt irgendwie ein Riesenerlebnis. Da waren halt im German Bowl damals irgendwie so um die 20.000 Zuschauer in dem alten Volksparkstadion in Hamburg. Das war dann halt irgendwie schon von der ganzen Stimmung her und der Vorbereitung und so halt so was absolut Besonderes und Prägendes. Das Spiel selber halt nicht, weil wir das irgendwie knapp verloren haben irgendwie.
Gibt's davon noch Videoaufnahmen? Hast du da irgendwas? Weil das war mit Nummer 4, ne? Jetzt nicht nur, wie der Tom Mann sich da bewegt hat, sondern Michael Davis war da, glaube ich, auch noch dabei. Kann das sein?
Also ich habe tatsächlich irgendwie ganz, ganz wenig gespielt, weil ich vorher irgendwie so muskulär irgendwie so ein bisschen draußen war. Aber das war in der Tat die Truppe. Wir hatten einen anderen amerikanischen Quarterback, weiß gar nicht, wo der herkam. Michael Davis hat da so ein bisschen Receiver, Running Back, alles Mögliche gespielt. Dann waren ja wirklich, hatten ja irgendwie, würde ich sagen, echt die beste Linebacker-Reihe. Klaus Biedermann damals gespielt noch, der Kollege Schrieg, der jetzt ja auch bei den Falcons und Crocodiles Coach, ne, und irgendwie so die ganzen Jungs, die jetzt wieder den Weg zu den Krokus gefunden haben und da rumcoachen, waren halt damals als Spieler mit an Bord. Das war halt schon eine sehr, sehr coole Truppe, die wir da hatten. Also das war halt super. Und ansonsten halt bei den Jets würde ich es tatsächlich irgendwie an einem Spiel festmachen. Ich fand halt immer reizvoll die Spiele, wo es halt wirklich um was ging. Und wo du auch wusstest, der Gegner, sowohl als Team, aber auch die dir direkt gegenüberstanden, sind halt mal zumindest genauso gut wie du oder vielleicht auch einen Ticken besser. Dass du halt wirklich so diesen Ansporn hast, dich da zu beweisen und zu gucken, was kannst du denn wirklich da tun, um deinem Team irgendwie weiterzuhelfen. Ne? Und sei es die Spiele irgendwie damals gegen die Panther, gegen die Falcons, ne, wo dann Michael Davis nochmal da war, haben ja auch schon diverse Jungs hier erzählt, oder die Falcons, als sie dann da auf dem Weg nach oben waren, Osnabrück, das waren halt alles so Spiele, wo du gesagt hast, da geht's um was, und haben wir ja immer in den Hinspielen ganz wunderbar abgeschnitten und irgendwie in den Rückspielen haben wir es dann ganz ordentlich dann wieder heimgezahlt bekommen. Aber nichtsdestotrotz, das sind halt so die Dinge, finde ich, die den Sport halt ausmachen, ne, das war halt andersrum nicht sagst, du kannst deine Sporttasche hinstellen, das macht halt keinen Unterschied, weil der Gegner irgendwie nicht auf deinem Niveau ist, sondern eben diese Herausforderung, und das fand ich halt immer cool. Und sicherlich dann gegen Ende halt diese Playoffs gegen die Hamburg Blue Devils nochmal, ne? Mit Trostorf gegen die großen Hamburg Blue Devils nochmal zu spielen, das war halt auch klasse Sache. Da habe ich dann, ne, obwohl ich da schon längst Defense Coordinator war, dann auch nochmal mit auf dem Feld gestanden, weil ich mir eingebildet habe, da noch irgendwie besser zu sein als der eine oder andere
Junge. Ich muss noch mal gerade nachfragen, als Defense-Coordinator, von wem hast du den Job direkt von Detlef übernommen damals?
Mhm, genau. Ah, okay. Wir haben halt ein Jahr mal so ein bisschen zusammen gemacht, habe ich die Defense-Backs gemacht, da war er als Defense-Coordinator noch da, als die anderen dann schon weg waren von den Düsseldorfern. Und dann hat er, glaube ich, nach der 2008er Saison aufgehört und dann habe ich das übernommen. Ich meine, das wären 2 Jahre dann in der dritten Liga gewesen und 2 Jahre in der GFL 2 damals. Genau.
Ich weiß, dass auch schon ein paar DBs, die hier waren, oder Defense-Spieler, dass du auch ganz gute Ansagen machen konntest. Ihr könnt alles verlieren, aber nicht gegen die Gamecocks, oder irgendwie solche Ansagen gab es dann von dir damals.
Ja, aber ne, das ist ja so das Zweite. Also ne, neben diesen besonders wichtigen Spielen, ne, so diese Derbys, sei es gegen Bonn oder Langenfeld, ne, fanden wir alle doof, so mit Lila und so. Aber was man halt sagen musste, ne, das war ja zu der Zeit immer so die nächste Auswärtsfahrt, wo du mit dem Auto hingefahren bist. Und die hatten halt auch echt immer eine gute Truppe. Und das muss man ja auch sagen, die waren auch echt für die damaligen Verhältnisse richtig gut gecoacht. Ne? Und da wusstest du halt, ne, da hast du halt mal echt irgendwie alle Hände, Arme, sonst was voll zu tun. Und das war aber dann auch immer, fand ich, geprägt halt von gegenseitigem Respekt. Sowohl auf der Coaches-Seite, aber auch zumindest so, ne, zwischen DBs und den Receivern, die damals hatten. Da waren ja auch ein paar echt gute dabei. Und ich finde, das macht es halt auch aus. Also sehr man sich dann auf dem Spielfeld irgendwie behagt, beschimpft und hart an der Grenze der Regeln irgendwie miteinander umgeht. Wenn man dann halt vorher und nachher irgendwie nicht nur abklatscht, ne, sondern sich wirklich mal ein paar Sätze unterhält und sich da austauscht, das finde ich halt auch eine echt, echt coole Sache. Und das sollte man halt auch, glaube ich, immer sehen, dass man das halt tut. Ne, weil das begleitet einen halt echt irgendwie ein Leben lang, die ganze Geschichte.
Und ja, das ist halt soziale die Leute, Kompetenz, die man halt in unserem Sport halt lernt, die soziale Kompetenz. Also diese Spiele gegen, also man muss ja auch sagen, wo du gerade Langfeld angesprochen hast, also ich kenne ja so einige, die jetzt mit Langfeld zu tun haben, was die wohl hat können, die ja, die schaffen auch so eine Atmosphäre da. Also die sind alle total stolz, dass sie da spielen halt. Das ist ja auch sowas, was man halt schaffen muss. Das haben die da ganz gut drauf in Langfeld. Ja. Ne? Diesen Pride, wie man so schön sagt, ne? Das kriegen die ganz gut hin halt. Ne? Das waren auch so schon zu unserer Zeit, Butch, damals waren das besondere Spiele gegen Langenfeld. Und jetzt haben wir ja leider länger schon nicht mehr gegen die gespielt.
Ja, muss man sagen. Man kann ja viel sagen über den langjährigen Head Coach, ja. Aber der hält das ganz schön weit oben und das schon viele Jahre. Ja. Ne? Und motiviert da unheimlich viele Sportler, ne? Da wirklich dabei zu sein und alles zu geben. Ne? Also war ja nie, also ich würde mal behaupten, ich weiß ja nicht, bin ja nicht, auch nicht so der Insider, der da auch immer mit war und sonst wie, aber die sind ja immer sehr hochklassig mitgeschwommen, aber eben nur immer so mitgeschwommen. Ne? Da war nie so, boah, die haben jetzt Kohle und sonst wie und richtige Überflieger und flupp waren sie wieder weg. Ne, die haben eigentlich ihr doch gutes, ihre gute Qualität über ganz viele Jahre gehalten, ne, finde ich.
Und, sie haben wohl einen Präses, ich weiß gar nicht, ob es der Präses ist, aber einen, der da viel Geld reinsteckt und auch über die Köpfchen streichelt. Und halt den Michael Hab, den du schon erwähnt hast. Halt, ne? Ja. Aber es hängt ja oft, ich meine, auch wie bei uns halt, hängt es dann doch letztendlich an wenigen Personen, die viel Zeit müssen, wie es bei uns halt Erik ist und du und was weiß ich, wer alles noch bei uns hat. Also mit, das sind dann doch letztendlich eine Handvoll Köpfe, die viel Zeit investieren, die da so ein Ding am Laufen halten. Und ja. Der Michael Hab, ich weiß gar nicht, wer vor dem der Headcoach war, ich kann mich gar nicht erinnern. Ne? Also ich glaube, der ist ja schon da seit 20 Jahren Coach, ne? Oder so. Ne? Ja,
der kratzt wahrscheinlich langsam an Eriks Rekord, als was finde ich, was hat der Erik 20 Jahre?
Ich kann mich an keinen anderen erinnern. Langfeld war immer Michael Hab für mich als Headcoach. Ich kann mich an keinen anderen erinnern.
Ja, genau. Ja, die lange Zeit. Du warst also dann, Tom, 4 Jahre Defense Coordinator?
Ja. Ja.
Und dann hast du gesagt, so, jetzt, das reicht jetzt. Und dann hast du dich um Weibwein und Gesang gekümmert und hast ein Kind produziert, hast du vorhin erzählt. Hast du
das auch noch nachher, genau.
Ja.
Nee, es war wirklich so, ich habe Ende 2011 den Job gewechselt. Also, ich habe damals schon in Köln gewohnt. Aber auch in Köln gearbeitet und bin dann, ne, darf man ja gar nicht sagen, jobmäßig nach Düsseldorf gewechselt.
Da gehe ich mir erstmal Kölsch holen, machte.
Ja, ich versuche das auch mal mit Kölsch noch weiterhin zu kompensieren, weil das mit dem Alkohol ist halt echt irgendwie schwierig. weil aber in der Tat auch meine Frau in Köln gearbeitet hat und arbeitet, sind wir halt in Köln geblieben. Heißt, ich habe dann angefangen zu pendeln, irgendwie immer entweder wahlweise mit der überfüllten und verspäteten Bahn oder irgendwie im Stau gestanden mit dem Auto und musste dann halt wirklich nur diese zweimal in der Woche von der Arbeit gekommen, eben Klamotten umgezogen, dann wieder nach Troisdorf gefahren, die abends um 10:30 zu Hause gewesen. Habe das, glaube ich, auch einigermaßen ernst genommen, was halt Vorbereitung angeht, ne? und weil sonst die Zeit fehlt, habe ich dann in der Bahn gesessen und einen Gameplan dann immer für die nächste Woche irgendwie so zusammengeschrubbelt, ne? mit Laptop und allem, was da so ging. Und es war, glaube ich, im Nachhinein halt schon irgendwie ziemlich viel und ziemlich stressig. Und dann hatte ich tatsächlich so den Eindruck irgendwann, was ja auch völlig okay ist, ne? dass ich das halt sehr ernst nehme, andere aber irgendwie nicht. Ne? Und da habe ich halt gedacht, naja, komm, ich habe den Eindruck, ich reibe mich hier so ein bisschen auf. Und wofür machst du das? Und dann machst du halt mal eine Pause. War in dem Moment nicht einfach die Entscheidung, weil mir eben auch extrem viel an der Truppe lag, die damals so in meiner Defense halt rumlief. Das war halt echt eine sehr coole Rasselbande. Aber andersrum, irgendwie, als ich ein halbes Jahr raus war, habe ich halt gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das halt irgendwie vorher überhaupt alles auf die Kette gekriegt habe. Also das war halt in der Tat so ein bisschen durchatmen nach diesen langen Football-Jahren halt. Das hat mir, glaube ich, irgendwie auch ganz gut getan. Und insofern gehöre ich halt zu denen, die das nicht so, dem so ewig hinterher getrauert haben, wie es ja irgendwie oft so ist.
Wie alt ist dein Nachwuchs jetzt?
Der wird jetzt 8 in ein paar Wochen.
Ah, da kommt der Uwe wieder um die Ecke.
Perfekt, hör mal. Ne?
Den eigenen Nachwuchs herziehen, ne? Aber der hat andere Talente, würde ich sagen.
Du weißt gar nicht, was ich aus dem raushole. Du kannst einfach mal zum Probetraining vorbeischauen. Halt mal. Ja. Und, dann schauen wir mal. Und wenn du gerade da bist, vielleicht finden wir auch einen Job für dich bei meiner OC.
Wir waren wirklich vor ein paar Jahren ein paar Mal bei den Spielen, das fand er schon ganz cool. Er hat ohne Quatsch heute noch gesagt, ne, Papa, wann fahren wir nochmal nach Klosthaf zu dem Spiel? Also das, aber ja. das finden wir schon ganz cool.
Der Udo kriegt da alle.
Im September habe ich mit meiner U10 unser Heimspielturnier. Da kannst du vorher schon mal den Kleinen und dann kannst du ja mal gucken, ob er nicht vielleicht sogar Football cool findet, wenn er die kurz am Platz wetzen sieht. Also es ist schon witzig, ne? Und vielleicht sind ja genug Gene von dir da gelandet, dass er da einsteigt. Ja. Ich lade dich mal ein, ich werde dir mal mitteilen, wann das U10 Heimspielturnier ist. Und schau es dir mal an.
Unbedingt.
Sehr ja. Gerne. Liebe Veteranen, liebe Zuhörer, die doch noch im fast zeugungsfreudigen Alter sind, wenn ihr da so ein paar Jungs um den Baum laufen habt, so mit 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren, bringt die Jungs raus zum Udo. Der Udo macht richtige Menschen aus den Jungs und kann ich nur empfehlen, jawohl. Ja, gerade mal zwischengeflochten, ne? Wir wollen nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, Homecoming Game. Ja, Tom, vielleicht hast du auch Zeit. Würde mich freuen, dich und ganz viele andere Veteranen zu begrüßen am 13.8. Noch weit hin, aber immer mal wieder gerne genannt, das Datum. Schreibt es euch auf, liebe Ex-Spieler. Dann kommt doch dann einfach die Jets bejubeln, wenn sie gegen die Köln Falcons spielen. Und
da habe ich ja tatsächlich nochmal zugesagt für den Stadionsprecher. Kann ich ja gar nicht mit euch auf der Tribüne trinken. Ne?
Ja, wir machen das Trinken, hatte ich mir überlegt, ja vorher, ab 15 Uhr. Weil das Spiel ist um 18 Uhr, da hat man nicht mehr so viel Zeit. 22 Uhr müssen wir raus. Irgendwie sowas wird es sein, Udo. Du wirst auf deine Kosten kommen.
Ich habe das tatsächlich schon im Kalender stehen und Udo, ich fände es ganz hervorragend, wenn du beim Einlaufen die Starting Offense oder Defense so vorstellst, einzeln wie du den Butcher halt immer hier im Podcast vorstellst.
Schön britendick kommentiere ich das dann. Wir trinken alle schon vorm Spiel. Ich habe 2 Bar auf dem Kessel und lass mir dann ein paar Beschimpfungen einfallen. Gute Idee, so machen wir das. Findet Erik
Jung. Genau, finde ich auch gut, weil die Spieler sind schon völlig ausgekühlt, bis dann irgendwie der Einlauf vorbei ist. Das wird großartig.
Das wird wundervoll. Ich freue mich schon drauf.
Ja. Gut, wir kommen im Eiltempo mal zum anderen Thema, und zwar die ELF hat wieder begonnen zu spielen. Haben wir letzte Woche auch geschlabbert, oder ihr. zweites Spiel ist rum. Unsere ehemaligen Trainer, die Düsseldorfer, die bei Fire untergekommen sind, haben 2 Spiele gewonnen. Knapp, aber dann doch stehen sie an der Tabellenspitze sozusagen. Habt ihr was
geguckt? Titelverteidiger, ich hab kurz geguckt, ich habe immer so ein paar Ausschnitte geguckt. Ja. Die haben tatsächlich einen Titelverteidiger Galaxy geschlagen. Ist ja auch schon mal eine Nummer, ne? Und im zweiten Spiel, wenn mich nicht alles irrt, die Tirol Raiders. Das war ein Highscoring-Game. Es ist irgendwie noch ein 40-49 ausgegangen und war dann auch erst kurz vor Schluss entschieden. Also echtes Herzschlagfinale halt.
Das muss geschehen. Ich habe tatsächlich zum allerersten Mal letzte Woche ein bisschen geschaut auf ProSieben Max und bin ja eigentlich eher Skeptiker, weil ich mir denke, irgendwie eine Top-Liga in Deutschland sollte halt irgendwie reichen und dann sollte man doch eigentlich alle Kraft da reinsetzen, die ans Laufen zu bringen. Aber das ist ja medienmäßig halt schon irgendwie ganz gut gemacht, ne? Muss man halt sagen, wie die das aufziehen. Ne? Und da erkennt man auch gar nicht, in Hamburg war ja das Spiel, dass das halt so ein total verlottertes Stadion eigentlich ist. Wer es halt noch kennt, ne? Haben wir damals auch schon ein paar Mal gespielt. Und mit dem ganzen Drum und Dran ist es halt irgendwie schon ganz gut gemacht. Das muss man halt echt irgendwie anerkennen.
Ich habe es auch mehrmals schon erwähnt, das Produkt ist einfach gut. Wie viel Sinn das jetzt macht, ist was anderes. Und ich bin ja auch immer hinterhergerissen zwischen Pro und Contra. Aber das Produkt ist gut. Ich schaue es mir gerne im Fernsehen an, weil es einfach professionell ist. Wenn ich mir diese ganzen GFL-Übertragungen anschaue, da kriegst du ja Augenkrebs bei teilweise. Und das kannst du ganz gut gucken. Ne? Machen sie gut. Das Niveau, ich glaube, ist nicht anders als Spitzenniveau GFL. Mehr ist es nicht, aber das ist es aber auch. Ne? Also es ist das Beste, was du in Deutschland zu sehen kannst. Ne?
Und was ich halt echt glaube, ne, für Leute wie Detlef und Martin und Mario Schulz, den wir auch kennen, ist das halt echt eine ganz gute Plattform, halt ihr Ding durchzuziehen, ne, und das zu machen, was sie halt echt, echt gerne und gut machen. Und das sind wahrscheinlich in der Tat nochmal ein bisschen andere Möglichkeiten, als du sie in der GFL hattest. Ne? Und die Leute, ist halt einfach eine coole Sache.
Wir hatten tatsächlich Martin kurz bevor es in den Medien rund ging, dass er aussieht, wird bei Rheinfeier hier im Podcast.
Der wusste nichts.
Der Sack hat uns ja da nichts von durchblitzen lassen. Was er aber sagte, ist, dass die Jungs da Spaß haben, also seine Trainerkollegen wie Errol und so, weil das so eine Sache ist wie, ja, wie eine Auswahlmannschaft. Also wo du wirklich Top-Athleten eigentlich kriegst, also die, oder gute Athleten bekommst und die dann zusammenstellen kannst. Ich meine, das ist natürlich der Traum eines jeden Coaches, wenn du viele Talente zusammenbekommst und musst halt dich noch ein paar Mal mit durchschleppen oder musst dich darum kümmern. Andererseits ist es natürlich auch das Unfaire. Er muss nicht ausbilden, sondern bekommt ja fertige Spieler eigentlich,
die er dann fördert. Altes Thema, was, ne?
Wie gesagt, es gibt immer Pro und Contra. Ich kann alle Sichtweisen verstehen und ja, wie du sagst, altes Thema, ne? Ich kann natürlich auch verstehen, dass die GFL-Vereine, die gesagt haben, wir haben die ausgebildet und jetzt gehen die zu euch, weil sie da im Fernsehen sind, dass die ja scheiße finden. Es kommt, auch Martin sagte diesen Satz, es kommt immer darauf an, an welchem Punkt in der Nahrungskette man gerade halt sitzt, ne? Wie man das halt findet, ne?
Ja. Also ich muss auch,
rein objektiv wäre es ja schön gewesen, genau die Energien und die Mittel und die Strukturen in eine bestehende Liga zu stecken. Ne? Wobei wahrscheinlich, ne, wenn man da drin steckt, ist das mit Verbandsgeschichten halt auch alles andere als einfach, ne? Und wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres umsetzbar. Aber das wäre wahrscheinlich das Beste aus beiden Welten gewesen.
Ja, ging mir gerade durch den Kopf, ne? Gerade für die Trainer, die wir halt kennen. Ne? Wir haben ja quasi vier Trainer bei Rheinfeier, die bei uns dann auch tätig waren und aktiv waren, die sind ja sowas von engagiert und Fachleute auf ihrem Gebiet und die werden eben da in so was Halbfertiges gesteckt und können da einfach agieren, weil sie es können. So, ne? Und in jedem Verein, wenn man auch jetzt versucht hätte, die GFL aufzubauen, ne, da gibt es natürlich Intrigen, da gibt es Persönlichkeiten, da gibt es irgendwie, hier das war alles neu, unbeleckt, ne? Neu, frisch. Macht mal, ihr könnt das und genau so ist es, genau so war es. Ne? Und ich muss sagen, jetzt optisch genau, sehr ansprechend dann auch nach wie vor, wenn man da auf ProSiebenMax das guckt, auf jeden Fall sehenswert. Ja, sehenswert. Hab gehört, dass da im Stream, also wenn man da irgendwie so ein Game Pass kauft, das nicht so, das ruckelt und macht und tut, also auch die haben da noch Wehwehchen, aber gut, das gibt es sicherlich zu Beginn.
Also wenn man mal zwischen den Zeilen gehört hat, bei dem, was der Martin bei unserem Podcast erzählt hat, der kurz auch so ein bisschen Verbandsbashing gemacht hat, wo er sagte, ja, so und so verkrustet und langsam und tatsächlich hat man das Gefühl, dass jetzt, wo es die ELF gibt, sich die GFL auf einmal auch bewegt und Marketing in die Hand nimmt und tut und macht das. Ne? Aber ich glaube, es ist ja wie oft, gerade bei Ehrenamtlern oder kleinen Verbandsposten, da ist man ja total wichtig, ne? Und kommt da nicht so richtig aus dem Schuh. Ne? Vielleicht lerne ich jetzt das Laufen und mal gucken, vielleicht hilft das ja beiden in der Entwicklung. Aber da bin ich auch eigentlich zu klein für, um mich damit zu beschäftigen, was da beim Verband los ist. Ich habe das Gefühl, in NRW läuft es ja noch ganz gut, aber ich glaube so bundesweit, da knirscht es ganz, ganz schön viel. Aber bin ich mir auch gar kein Urteil erlauben mehr. Komm nochmal zurück zu dir, alter Eierwämser, Thomas. Was war denn das absolute Highlight deiner Karriere? Was für dich, das war der Tag.
Boah, abgesehen von heute, wo ich euch wiedersehen darf, meinst du?
Ja. Anmerkung der Redaktion, nicht vorher abgesprochen.
Und wurde genau, das billiger Versuch, Zeit zu kaufen hier. Ne?
Und wo du mich beim Skifahren verblasen hast in Sölden.
Auch schöne Erinnerungen, schöne Tage, aber ganz anders. Nee, also tatsächlich, den einen würde ich ja echt nicht rauspicken. Ne? Wirklich dieses Spiel zu Hause, Flutlicht gegen die Hamburg Blue Devils, war halt grandios. Ich glaube, haben wir da, einer von euch weiß es bestimmt, ich kann mich an sowas ja nie erinnern, haben wir knapp gewonnen oder unentschieden gespielt, glaube ich. Ne? Irgendwie so mit Jatman Fico-Versuch bei auslaufender Zeit und haben es daneben geschossen. Ja. Und das konnte man alle nicht so fassen. Ne? Und ja, Rückspiel war dann halt wieder doof. Ne? Aber da in der Tat nochmal so in dieser Trainerlaufbahn eben mit den ganzen Jungs, sowohl die Alten, mit denen ich zusammengespielt habe, dann nochmal auf dem Platz zu stehen, aber auch so ein bisschen die Jüngeren, ne? Mathis Berger, Tille Plum und so, die dann alle da hochgekommen sind, das hat halt nochmal echt riesen Spaß gemacht, das durchzuziehen, das war sehr cool.
Okay, ja. Und Lowlight? Welchen Tag willst du am nächsten wegstreichen? da gibt es auch manchmal so eine offene Wunde, wo man sagt, boah, den Tag habe ich, muss ich nicht nochmal haben.
Also, ne, was ich immer doof fand, waren so die Spiele, wo du sagst, da warst du halt wirklich vor, dass du die irgendwie ganz hoch gewinnst, ne, weil du einfach deutlich besser bist. Und wo es einfach auch langweilig ist zu spielen. Und das ist halt einfach schade, wenn man Football spielt und sagt, das ist irgendwie langweilig, das ist irgendwie doof. Und das andere halt die Spiele, wo du sagst, irgendwie kommst du nicht richtig aus dem Quark als Team, kannst aber irgendwie auch selber nichts machen. Ne? Gerade als Cornerback, der es mal gespielt hat, Butch, ne, dann bist du halt irgendwie an der Sideline. Und wenn die andere Mannschaft halt primär läuft und auch über die andere Seite läuft und so, dann kannst du halt hinterher rennen, aber das ist halt irgendwie spaßbefreit. Und so eine Nummer war, auch hier glaube ich schon mehrfach zitiert hat, die Nummer damals in Frankfurt-Oder. Das ist halt so ein völlig gebrauchter Tag, waren glaube ich Favorit, fahren da irgendwie ne, zig Stunden hin, schäbige Stadion, schäbige Kabinen, verlierendes Spiel und dann kam heraus, dass der Bus, der Busfahrer musste irgendwie noch so seine Pausezeit einhalten und wir mussten dann noch 4 Stunden gefühlt auf so einem völlig verlassenen Parkplatz nachher stehen und hatten halt nur das Glück, dass es vorher noch genug Getränke zu beschaffen gab. Das war halt echt so ein völlig gebrauchter Tag. Aber auch da, ne, das weiß ja auch jeder, der mal gespielt hat, die Rückfahrten nach verlorenen Spielen sind in der Tat die viel besseren als die nach gewonnenen Spielen. Das ist so meine Erfahrung.
Zumindest irgendwann mal.
Ja, aber also das, ich finde, da kippt halt die Stimmung halt relativ schnell, ne? Weil man ja so seine Strategien entwickelt, als Mannschaft damit umzugehen, ne? Und hat mal ganz viel Zeit und dann füllt man halt den Flüssigkeitsspeicher wieder auf, ne? Und dann schlägt es jetzt irgendwann auf die Stimmung nieder.
Ja. Alkohol ist keine Lösung, macht aber lustig.
Genau, Milch ist auch keine Lösung.
Ja, ich hatte hier noch die GFL-Kosten notiert, aber die behandeln wir beim nächsten Mal, Udo. Das wird jetzt vielleicht zu weit, weil auch die spielen ja wieder. Und oder möchtest du, hast du da Infos irgendwie von Bundesliga, irgendwas?
Bundesliga? Das ist bei mir gerade ein ziemlicher Cockblocker, da weiß ich überhaupt nicht Bescheid. Nee. Ja.
Es ist auch viel, ne? Sonst muss man eigentlich gar nicht viel wissen, ne? Also jetzt so.
Das muss ich ja vorbereiten auf einmal. Das ist ja überhaupt nicht so mein Ding halt, ne?
Nee, man kann nicht überall sein und wir haben ja genug zu tun mit unserem Verein und dass man ein Bild ist, sortieren wir uns ja selber schon allein vor der Sendung. Und dann das ganze andere Geschehen drumherum ist ja viel mehr geworden, ne? Was uns natürlich alle freut. ELF und GFL pushen sich selber vielleicht so ein bisschen hoch, unterm Strich auf jeden Fall. Und mal gucken, wie das weitergeht. Also nach wie vor, ich sage immer wieder, ELF, ich bin weiterhin gespannt, wohin der Weg da führt. Ne? Ich meine, jetzt, wir haben also dann auch Wort gehalten. Es sind nicht nur 8 deutsche Teams in der europäischen Footballliga, sondern da sind ein paar dabei und das läuft alles. Und von daher spannend und schon interessant. So. Udo, was ist denn mit dem flachen Witz der Woche? Habt ihr auch letztens?
Ja, gute Idee, haben wir auch schon wieder fast verpasst.
Nicht, dass ich einen hätte, ich habe nämlich keinen, aber...
Ja, du hast gar keinen. Nee. Tom, hast du einen mitgebracht? Hast du noch einen Flachwitz der Woche, einen Lieblingswitz, den du erzählen möchtest und kannst?
Vor allen Dingen, Udo, da habe ich jetzt ja dank dir einen neuen Lieblingswitz, ne? den mit der Oma und dem Busfahrer. Und
der war gut, ne?
Der war super, ich bin ein denkbar schlechter Witzerzähler, aber den konnte ich mir echt mal merken. Fand ich gut. Ja, aber das Flachwitz geht halt immer. Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht kennen.
Der ist doof. Ja. Der ist schön doof. Der passt genau gut rein. Was wird denn aus Waschbären in der Muckibude?
Keine Ahnung.
Eine Waschmaschine. Die war jetzt richtig doof.
Okay. Nee, der war sogar gut. Der war gut.
Ja. Macht dem Namen der Kategorie alle Ehre, ne?
Ja, genau. Flache, ja, die richtigen Flachwitze müssen eigentlich auch so ein Einzeller sein. Ne? Also ich habe noch einen, der ist schon wieder fast zu lang gehalten. Ding dong, ding dong. Guten Tag. Wir sammeln fürs Kinderheim. Oh, der ist so gut. Okay, Kevin, Justin, Marcel, komm mal gerade.
Nee, der ist nicht.
Ja.
Und also, was hast du heute alles getrunken, Udo? Komm, wir müssen.
Was habe ich heute
alles? Wir werden es nicht schaffen, alle Biere der Welt zu trinken, aber wir wollen es auf jeden Fall versuchen. Du hast ein
Benediktiner Hell heute.
Oh, in Gamecocks Blau.
Was ist das denn?
In dieser Woche?
Ein schlechtes Omen halt, ja.
Ja.
Genau.
Ich hatte den Abend begonnen mit einem Tee-König Zwickelbier.
Ach ja.
Ja, ich habe aber nur so 0,3er. Und dann hatte ich noch ein Hofbräuhaus helles Vollbier.
Und ja, mehr solltest du bei deinem Alter auch nicht mehr trinken. Ne?
Nee, dann dachte ich, ja, Vollbier passt, bin ich auch bald voll, 2 Bier reichen. Hab dann gegriffen zu einem Gaffel-Kölsch, weil, liebe Zuhörer, es gibt eine Aktion, Verein, irgendwie Gaffel, Verein, Gewinn für deinen Verein, hat irgendwie sauft Gaffel, was es überhaupt nur gibt, sammelt die Deckel oder da gibt es einen Code, da kann der Verein gewinnen, okay, ich glaube, Trost auf Jets sind noch nicht registriert, aber das können wir gleich mal machen und dann können wir als Verein dann vielleicht gemeinsam von eurer Alkoholsucht profitieren.
Saufen für den Verein, das ist ein gutes Motto. Ja,
saufen für den
Verein. Tom, was hattest du denn da in der Hand vorhin?
Ich hatte, um den Anschein eines Sportlers aufrechtzuerhalten, ein Mühlenkölsch als alkoholfreie Variante. Tatsächlich trinkbar für ein alkoholfreies, finde
ich. Oh, da hätte ich ja noch einen ganz schlechten Freiwitz zum Thema alkoholfreies Bier. Kann ich das machen? Ja, doch, kann ich machen. Halt, ne? Wie war das? Alkoholfreies Bier trinken ist wie, als wenn du deine Schwester leckst.
Also.
Schmeckt gut, ist aber falsch. Der ist schon gemein, halt. Das gebe ich zu.
Der ist schon ganz schön unter der Gürtellinie. Ich sag ganz, mal so auf fertig. Unter Kniehöhe.
Ja, eher knöcheltief halt. Ja.
Wer hört den Podcast so ab welcher Altersklasse, damit ihr alle jetzt auch Bescheid wisst? Der ist
FSK 45.
Okay. Kann ich mir den ja gar nicht anhören nachher.
Ah, okay. Die Frisur ist noch nicht altersgemäß, wenn ich Busch angucke. Also du kommst noch durch mit 45, ja genau.
Danke.
Aber ich hatte die Frisur doch schon mit 25, oder? Da hat es ja sehr nicht mehr viel getan, Tom, oder?
Nee, das ist wohl so, ja. Früh angefangen.
Genau. Ja, ich fürchte, die heiße Treppe naht. Wir haben die Stunde auch schon mehr als voll. Eigentlich ist ja unsere Sendezeit nicht begrenzt, aber nur irgendwie halt dann doch. Ne?
Aber wir können eigentlich noch die halbe Nacht weiter quatschen, weil morgen ist ja frei, Udo.
Ja,
vielleicht lassen wir einfach das Mikro an.
Aber aufgrund der Hitze haben sich ja alle Jets-Teams entschieden, morgen früh zu trainieren.
Ach.
Die U16 ist, glaube ich, schon um 8 Uhr, steht die im Stadion, die U13 um 9 Uhr und die Seniors um 10 Uhr. Alle so ein bisschen versetzt, damit wir nicht alle gleich den Rasen besetzen. Aber also ich fand es ganz eine gute Idee. Es ist ja nur wirklich doof, bei 35 Grad zu trainieren. Und dann hat man auch vom Feiertag dann trotzdem morgen noch was, wenn man irgendwie früh trainieren geht. Ich fand das ganz gut. Ich bin auch schon um 8 Uhr da gewesen, aber ich glaube, da sind die meisten meiner Kids noch in der zweiten REM-Phase.
Da werden die ja noch gewickelt.
Ja, genau.
Ja. Ja, gut, liebe Zuhörer, wir sind eher am Ende angekommen, also jetzt nicht an unserem Ende, sondern am Ende der Sendung. Ja, der Udo schreibt da irgendwas auf, ist unkonzentriert, aber ich rede trotzdem weiter. Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr weiterhin den Podcast verfolgt. Wir machen eine kleine Pause von 2 Wochen. Ja, leider ist es so. Weil ich kurz in Urlaub fahre, und zwar 8 Tage. Das schneidet sich dann gerade mittwochsmäßig mit unseren Aufnahmen. Aber im Juli haben wir den Björn Schulte, der Rede und Antwort stehen wird. Schon
die Ballmaschine.
Genau.
Sag mal, du bist eigentlich nur im Urlaub, oder?
Hallo? Ich war bestimmt schon Monate nicht mehr im Urlaub.
Ja, bestimmt schon einen Monat nicht im Urlaub. Wo geht das hin?
Wir fliegen nach Madeira, auch Madeira genannt, und wollen da Wale gucken, wenn sie denn da sind.
Ne? Ja, wenn so, die vorhaben, dann.
Jetzt weißt du dann auch wieder.
Ja, so. Bin ja neugierig.
Da bist du. Gut, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Und Tom, war schön, dich wieder zu sehen. Eierwemser.
Ja, woher auch immer das kommen mag, ne? Aber danke, dass ich da sein konnte. Es war ein großes Fest, ja.
Ich bin immer groß im Beschimpfwunderdenken. Tom, hast du noch Famous Last Words? Willst du noch irgendwas den Zuhörern oder deinen Mitspielern oder deinen Zöglingen und Rasselbande, wie du vorhin gesagt hast, willst du noch was loswerden? Willst du noch was mitgeben? Auch den vielleicht kommenden Jets-Spielern?
Liebhaber, ja, vielleicht ist genau, ne? Genau darum geht's, ne? Liebhaber dieses Sportes, liebe Leute da draußen, ne? Das ist in der Tat, wie schon oft besungen, vielleicht eine der besten und schönsten Zeiten eures Lebens und nicht nur des Sportes wegen, sondern weil ihr da ganz viel mitnehmen könnt für euren weiteren Lebensweg. Wir haben es halt irgendwie gerade auch schon gesagt, ne? Das bildet schon ein Stück weit den Charakter und da kann man gerade über so einen Teamsport, glaube ich, ganz viel mitnehmen. Und man schließt auch wirklich ganz, ganz viele Bekanntschaften, Freundschaften fürs Leben. Ich weiß nicht, wie lange ihr beiden, Hackfleischfee und Karl Drogo, euch halt schon kennt und ne, immer noch solche Sachen ihr miteinander macht. Und das ist halt was einfach großartig ist. Und zweiter Appell tatsächlich, sagt ab und zu mal Danke an genau solche Leute wie die beiden hier, wie den Erik, wie auch so eine Gundi, die wir mal, ich glaube, in der Vorbesprechung erwähnt haben, all die Leute, die eben auch damit zu tun haben und ohne die das schlichtweg alles nicht so funktionieren würde. Ich weiß, dass man das immer entweder als lästig oder selbstverständlich hinnimmt, aber die tragen halt das Ganze mindestens genauso viel, wie die Spieler das tun.
Schöne letzte Woche, Tom. Ja. So ist es halt. Letztendlich macht es das halt aus. Ja, es ist der beste Sport der Welt, sage ich immer noch. Ich meine, die soziale Kompetenz, die man da erwirbt, die trägt einem im Leben sehr viel weiter. Ja, aber leider ist es tatsächlich, deswegen werbe ich auch immer hier für unseren Sport auf allen Positionen, liegt so ein Verein doch manchmal auf sehr wenigen Schultern. Ne? Nun gut, Famous Last Words, es war schön mit euch zusammen gewesen. Tom, es war sehr unterhaltsam mit dir, vielen Dank. Dann in dem jetzt Sinne.
Auch mit mir jetzt?
Nein, du sollst jetzt einfach mal die Klappe halten, du bist schon, du hast Feierabend, Kutsche. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wir hoffen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Wir sehen uns doch nächste Woche nicht. Nochmal von vorne.
Dann vielen Dank. Madejot, schwenkte Hut. Wir hören uns in 3 Wochen wieder.
Richtig.
Den Klugschleißer schneide ich raus nachher. Das habe ich jetzt satt.
Klugschleißer. So, bis dann. Tschö.